Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkart.
Präsentiert vom Medic Center Nürnberg.
Ja, hallo Freunde, ist der DocPod mit Doc Pablo.
Und mit Doc Falk.
Und ja, Doc Pablo, du klingst heute so gut.
Ja, ich bin total begeistert, Falk. Du stehst jetzt ganz oben auf meinem Podest.
Ja, als ob wir gemeinsam in einem Raum ständen.
Ja, Wahnsinn, Sinn. Also ich bin dir sehr dankbar dafür. Wenn jetzt die Jingles auch nicht mehr kommen, dann ist alles super.
Pablo, wie fandest du die erste Folge DocPod TV? Erzähl.
Wie waren die Quoten? Ich fand's super.
Keine Ahnung, wie die Quoten waren. Wettet man auch sowas?
Ich habe es kurz vorher im Internet geguckt, weil der Fernseher blockiert war. Und ich habe es echt irgendwie cool gefunden. Geil, ja. Jetzt fehlen noch die 7 Millionen Quoten am Ende raus, aber gut.
Ja, ich fand es ein bisschen schwierig. Also ehrlicherweise, meine Frau und ich, wir haben versucht, das im Fernsehen zu gucken und haben tatsächlich 1000 Sender sind durchgegangen und haben noch am Hälfte TV aber nicht gefunden. Also irgendwie scheint es da noch Nachholbedarf zu geben. Wir haben es dann online geschaut auf Hälfte TV im Livestream, was man ja auch tun kann. Und man darf auf die neuen Folgen gespannt sein. Es wird noch einiges Interessantes geben. Mal ein bisschen anteasern, es wird was zur Höhenangst geben. Es wird was zum Pflegenotstand geben. Das ist eine eher ruhigere und ja, eigentlich meine Lieblingsfolge, muss man sagen.
Ein bisschen würdigere Folge.
Ja, würdiger. Naja, würdigere. Ich erinnere mich an die Szene, wo du mir einen Pornoball im Mund steckst. Würdig nicht sagen. Dann gibt es auch eine phänomenale Folge, die auch mit Würde relativ wenig zu tun hat, die Kifferfolge. Das hat mit Würde ungefähr so viel zu tun wie Pablo bei der Darmspiegel.
Aber es ist dramaturgisch exzellent ausgearbeitet, ich finde.
Ihr seht, wir sind die größten Fans unserer eigenen Fernsehshow.
Und was ja auch so sein muss, nicht? Ich meine.
Wir bedanken uns auf jeden Fall bei euch dafür, dass ihr uns so viel Feedback und auch positives Feedback gegeben habt. Es kam glücklicherweise kein negatives Feedback, auch nicht von unserer favorite negative Feedbackerin.
Die wir lieb grüßen.
Ja, liebe Grüße hier aus dem schönen Bayern. Und insofern sind wir eigentlich ganz freudig und freuen uns auf das, was da noch kommt.
Ja, ich bin auch begeistert, dass irgendwie, mehrere tausend Leute dieses Teaser-Video schon gesehen haben.
Ist das so?
Das finde ich so cool. Ist das so? So ja, hat man so gesehen da unten, als es irgendwie 17.000 stand oder so. Das dachte ich mir so geil.
Mal gucken können. Ist das echt so? Ich werde verrückt. Ja. Wer es noch nicht gesehen hat, Pablo, ich schau mal und du erklärst den Leuten mal, wo sie es sehen können, oder?
Wo schaust du? Im Internet? Oder wo schaust du? Parallel. Achso, bei Health TV kann man es gucken. Bei Health TV.
Ah, du meinst das?
Weißt du, diesen Teaser, da steht dann unten drin Views, unten links. Also es ist der Teaser von Health TV. Also es sind quasi die Fans von Health TV, die das geguckt haben. Ein Sender, der 2 Jahre alt ist, oder knapp 2 Jahre, und der mit uns jetzt ganz zaghaft mal beginnt, ein bisschen frecher zu werden.
Ja, bitte? Sprechen habe ich gerade von einem Zeitungsredakteur, der über DocPod TV einen coolen Artikel geschrieben hat, eine Nachricht bekommen, dass das jetzt im Druck ist und er schickt uns einen Beleg. Und da ist ein geiler Artikel über, was da so auf die Leute zukommt. Das darf man sich drauf freuen, glaube ich.
Ja.
Genug der Selbstbeweihräucherung. Das war der DocPod.
Mit High-End-Qualität, Quality. Wir haben jetzt richtig gute Klang-Quality, dank Falk.
Nach so viel bösen Kritiken auf den Bewertungsseiten, Inhalt ganz gut, aber Qualität furchtbar, und wir geben uns doch so viel Mühe bei der Qualität.
Ja, eben.
Wenn ihr uns mal bewerten wollt oder wenn ihr dafür sorgen wollt, dass wir haben jetzt 3,1 von 5 Sterne, das ist so mittel bis geht gar nicht. Wenn ihr also mal uns vielleicht 5 Sterne geben wollt, dann schaut doch mal auf chartable.com vorbei. Auf chartable.com, da kann man nämlich sehen, welches Ranking der eigene Podcast hat und wie er so bewertet ist. Wir freuen uns über gute Bewertungen. Das ist so ein bisschen das Amazon für Podcaster. Chartable.com.
Und da sind wir auf Position 33.
Ja, momentan ist die Woche zu Ende. Und da ist unsere beste Position war mal die 32 vor zwei Wochen.
Ne? Ja, ist doch gut, ist doch gut.
Es ist früh am Morgen, ich trinke gerade meinen Kaffee. Warte kurz. Und wir wollen über Schlafstörungen reden.
Ah, ein Traum, da Traum.
Wir eine Zuschauer- oder Zuhöreranfrage bekommen haben von der Alex, die wir ganz recht herzlich grüßen.
Hallo.
Hallo Alex. Du musst auch nochmal Hallo Alex sagen.
Ich habe doch Hallo gesagt. Ich habe Hallo gesagt.
Ja, und, Hallo
in der,
Alex.
In der Sekunde, wo du Hallo gesagt hast, habe ich auch Hallo gesagt.
Du hast mich überhallot.
Ja.
Hey. Die hat sich gewünscht, ein bisschen was über Schlafstörungen zu machen und über Schlaf. Und das machen wir natürlich ganz gerne, gerade in Anbetracht der Tatsache, dass letzte Woche eine große Studie rauskam der gesetzlichen Krankenversicherer, wo man gezeigt hat, dass ganz, ganz viele Arbeitnehmer Schlafstörungen haben und man sogar annimmt, dass die Dunkelziffer noch viel höher liegt als diese dort genannte Zahl, die wo ungefähr bei ein Viertel der Arbeitnehmer lag. Und ich kann es aus meiner persönlichen klinischen Erfahrung bestätigen, dass einfach viele Leute ein Problem beim Schlafen haben.
Und auch besonders, finde ich, Frauen mehr oder anders als Männer. Das ist mir auch so habe ich so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass die Frauen aufgrund ihrer ja, hormonellen Situation, aber auch beruflich und sozialen Situation ganz andere Stressfaktoren haben, die sie schlaflos machen als Männer.
Wie ist das denn bei dir, Pablo? Wie schläfst du als Frau?
Also ich schlafe im Liegen. Das sollten die meisten machen. Viele schlafen auch im Sitzen, hinterm Lenkrad. Das ist nicht so gesund. Ich schlafe eigentlich ganz gut. Ich kann sehr schnell einschlafen, falle dann alle dann auch in dieses typische Tiefschlafphase, gleich am Anfang. Ich merke das immer, wenn mein Hund ins Bett steigt, dann kann ich mich nicht mehr bewegen in der Sekunde, wo ich in diesen Abgrund stürzt.
Und sollte nicht eine Frau ins Bett steigen?
Die liegt ja schon im Bett.
Ach so, die liegt
schon im Bett. Ja, ja. Aber das merke ich gerade noch, wenn ich so kippe. Also es ist ganz spannend. Und dann bin ich weg. Ja.
Kannst du diesen berühmten 15 Minuten Mittagsschlaf machen, der dann erholsam ist?
Ja, 20. Ja,
genau. Kann ich auch ganz gut. Das ist cool, ne?
Ja, ich mache 20, ich habe meine Casio-Uhr, oder nee, mittlerweile ist es eine Tissot geworden, wir machen keine Werbung. Und da stelle ich mir dann den Timer ein, 20 Sekunden. 20. Ich habe meinen Sekundenschlaf.
Ja, das wäre der typische Sekundenschlaf.
Ja. Und nach 20 Minuten bin ich wach und wieder und tatsächlich extrem erholt.
Das kann ich auch, das kann mein Vater auch, aber das ist schon eine Gabe, ne? Also da hat man auch, wenn man sowas kann, da hat man echt Glück gehabt. Weil es gibt tatsächlich, haben wir ja gerade schon gesagt, ganz viele Menschen, die haben Riesenprobleme einzuschlafen. Und man muss vielleicht vom Didaktischen mal ein bisschen anfangen, wir wollen das ein bisschen erklären. Und zwar gibt es natürlich diese Einschlafstörungen und es gibt die Durchschlafstörungen.
Ja.
Und beides hat eine weibliche Prädominanz, wie du schon gesagt hast. Beides nimmt mit dem Alter zu. Und man nimmt an, diese weibliche Prädominanz, das hat ein bisschen was mit den Genen zu tun. Denn wenn Frauen Kinder bekommen, also ich weiß nicht, wie das bei dir war mit den Kindern, bei mir ist das so, ich brauche schon ganz schön lange, bis ich munter werde, wenn eins meiner Kinder schreit.
Ja.
Wenn die Frau so lange brauchen würde, dann wäre das für die Kinder wirklich gefährlich und nicht gut. Und aus dem Grund, das nimmt man zumindest an, haben Frauen da sozusagen ab dieser Zeit, wo sie dann gebären, einen leichteren Schlaf.
Das kann ganz sein, ja.
Das macht auch Sinn. Ne? Ja, genau. Das Problem ist, wenn sie danach nicht wieder in den tiefen Schlaf reinkommen. Ja. Das passiert halt manchen. Und da gibt es, wie gesagt, diese Einschlafstörungen, die haben meistens eher was damit zu tun, dass man grübelt und dass man über die Dinge vom Tag nachdenkt und nicht so richtig, der Schlaf hat ja vier Phasen und die Einschlafphase ist sozusagen die erste Phase, die uns geleitet in den Schlafen. Gibt es die Einschlafphase, dann gibt es die Tiefschlafphase, die REM-Phase und so weiter und so fort. Und diese Einschlafphase benötigt mentales Abschalten. Ja. Das ist ganz wichtig. Wenn das nicht funktioniert, dann kommt man über diese Einschlafphase nicht in diese anderen Schlafphasen und man braucht die. Das ist das, wo man da liegt, wo man dämmert, wo man seine Gedanken nicht mehr kontrollieren kann, wo man sofort vergisst, was man gerade gedacht oder woran man gerade gedacht hat, wo man dann immer mal merkt, man ist nicht mehr man ist nicht mehr Herr seiner Sinne. Manchmal beginnen dann, ich weiß nicht, ob du das kennst, beginnen dann so die Arme so zu zucken oder die Beine zu zucken, unwillkürlich. Und diese Phase
ist die Synagogenkontraktion, ja.
Genau, und diese Phase ist gestört bei Einschlafstörungen.
Ja, ja. Da gibt es eine schöne Übung.
Erzähl.
Dass man eben sich an die Bettkante setzt, bevor man sich hinlegt und mit dem Tag abschließt. Das heißt, all diese Dinge, all die Probleme, all die Themen, die einen tagsüber beschäftigt haben, lässt man mit einem kleinen Ritual im Tage, also man schließt quasi das Tagewerk ab und sagt, das, was ich geschafft habe, habe ich geschafft. Genauso sagt man sich das. Und das, was ich nicht geschafft habe, werde ich morgen früh, wenn der Tag wieder beginnt, neu angreifen. Und jetzt gehört die Nacht dem Schlaf. Und dann kann man auch so ein Ritual machen, irgendwas, keine Ahnung, wer das mag, eine Bewegung oder ein Gruß oder so.
Das ist ja auch recht in.
Genau.
Hilft das?
Was hilft?
Schäfchen zählen?
Ach, Schäfchen zählen. Nee, würde ich nicht machen, weil das ist ja aktiv. Also ich würde Schäfchen zählen nicht machen, weil damit ist man ja aktiv beschäftigt. Aber tatsächlich, ich glaube, wenn man wirklich nicht einschlafen kann, wird man auf solche Dinge zurückfallen. Und der nächste Tipp ist, wenn man nicht einschlafen kann und wenn das länger als eine halbe Stunde dauert, dass man dann auch wieder aufsteht. Also man sollte nicht quasi die Schwierigkeiten, die man beim Einschlafen hat, mit dem Bett verknüpfen.
Assoziieren, ja, da so eine negative
Assoziation. Genau, weil dann weiß man, wenn ich ins Bett gehe, werde ich nicht schlafen. Also man sollte dann aufstehen, etwas machen, was einen müde macht, nicht in Laptops oder Tablets oder Handys gucken.
Blaues Licht, ne? Blaues Licht ist da wohl ein großes Problem.
Ganz schwierig, überhaupt Licht. Also da sollte man lieber im Dunkeln sitzen und ruhig noch mal ein bisschen nachdenken über irgendwas oder einen kleinen Spaziergang durch die Wohnung machen oder irgendwie so leichte Tätigkeiten hätten. Man kann auch ein Buch lesen bei leichtem Licht, bei geringem Licht. Sollte man sich aber dafür hinsetzen, also in einen anderen Stuhl und dann so lange warten, bis man vor Müdigkeit tot umfällt und dann ins Bett gehen.
Ich denke immer an Politik, wenn ich einschlafen will, das geht ruckzuck. Was mit einem Glas Wein vor dem Schlafengehen, Pablo?
Schlecht.
Wie siehst du das?
Schlecht.
Ich finde es super.
Ja, also wir wissen ja nicht, wer drauf reagiert und wer nicht, positiv oder so, aber die Studien sagen einfach, dass Alkohol, auch Essen, also alles, was wir irgendwie nochmal unser Vegetativum mit belasten, vor dem Schlafengehen eigentlich nicht sinnvoll ist.
Macht auch einen schlechten Schlaf, ne? Also wer das kennt, wenn man so richtig verkatert oder richtig betrunken ist, dann schläft man einfach schlechter. Dann schläft man unruhig, wacht ständig auf und ist wirklich unangenehm, ne?
Ja. Und ist auch nicht verholsam. Also die REM-Zeit, die ja wichtig ist, ist auch gestört und geringer, wenn man beispielsweise alkoholisiert ist.
Das ist die Zeit, wo man träumt, ne?
Die REM-Zeit. Träumst du? Träumst du? Merkst du was?
Jeder träumt. Man merkt sich ja nur die Träume, die man am Ende der Nacht hat, wenn die REM-Phasen mehr werden. Aber ich meine, wenn man, dass man sich Träume merkt, das setzt ja voraus, dass man danach in die Aufwachphase kommt, weil man es sonst gar nicht verarbeiten kann. Und ich merke mir schon manchmal Träume und ich träume auch sehr gerne in der Regel, also wenn ich nicht gerade von dir träume.
Und hatte ich schon mal deine Frau geschlagen im Schlaf?
Nein.
Das ist möglich, ne? Also ich bin gespannt, wie viele Hörer das bestätigen können.
Also im Traum oder real?
In real, in echt. Also es gibt zwei Sachen mit den Ehemann erschlagen, schlagen im Schlaf. Das ist die eine Übung, ist eine echte Übung. Wenn man Stress mit seinem Ehepartner hat, soll man sich vorstellen, dass man davon träumt, wie man ihn erschlägt.
Alter.
Und das löst so die Aggressionen, die Unbewussten, die man gegen seinen Ehemann hat. Funktioniert auch gegenüber Ehefrauen.
Und meine Damen und Herren, Pablo, der etwas alternative Psychotherapeut.
Nee, das sind schlafmedizinische Empfehlungen. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Und die andere schlafmedizinische Empfehlung ist, wenn sie nachts von ihrem Partner erschlagen werden, dann ist das unbeabsichtigt. Oh. Weil es gibt diese unwillkürlichen nächtlichen Bewegungen, gerade in REM-Phasen, wenn man träumt, wo eigentlich der Körper ja abgekoppelt ist, die Muskeln ja nicht mehr angesteuert werden. Aber und man im Grunde genommen wie in der Narkose da liegt. Aber es gibt eben die seltenen Fälle dieser REM-Aktivität, dass man tatsächlich motorisch aktiv wird und dann den anderen erschlägt.
Krass.
Oder zumindest schläft, schlägt, nicht erschlägt.
Schlafwandeln, oder?
Genau.
Light, Schlafwandeln, Light.
Genau.
Reden wir über Durchschlafstörungen. Ja. Das haben ja tatsächlich fast noch mehr Leute als Einschlafstörungen. Das ist ja auch ein fast noch größeres Problem, weil du schläfst ein, denkst dir gar nichts, weil du schläfst ja, aber juhu, alles ist gut. Und dann zack, 3-4 Uhr nachts, glockenhellwach und du kannst nicht mehr einschlafen. Das ist bitter und ich glaube, wie gesagt, das betrifft Frauen deutlich mehr als Männer.
Ja.
Und also das sind so die Probleme, mit denen die meisten Patienten tatsächlich zu mir kommen, Schlafstörungen haben. Die haben seltene Einschlafstörungen, sondern die haben echt so krasse Durchschlafstörungen. Da ist es schon deutlich schwieriger, gegenzusteuern. Ja,
wann werden die wieder wach? Um 4 oder um 3 oder so?
Ja, zwischen 2 und 4. Also hauptsächlich so zwischen 2 und 3, würde ich sogar sagen.
Und haben dann die dann geht
eine, das los, ne? Und ja, dann
haben Wahnsinn. Die dann eine körperliche Erkrankung oder ist es tatsächlich nur Schlaf? Schlafbedingt.
Mhm. Also man weiß ja nicht, ob das jetzt eine körperliche Erkrankung ist, ne? Also, was da im Hirn alles passiert, aber die haben keine fassbare körperliche Erkrankung, die haben Schlafprobleme.
Ja.
Schlafstörung. Ja. Kann man ja, ist ja eine Erkrankung.
Ja, ja.
Und da ist es schwierig. Ja, was würdest du als Psychiater da empfehlen?
Ja, also wenn die, wie gesagt, das ist dasselbe wie beim Einschlafen, wenn die also blitzewach sind und eine halbe Stunde lang sich drehen wie ein Hähnchen auf dem Spieß, aufstehen, etwas tun, was müde macht, was Konzentration erfordert, aber nicht etwas tun, was mit Licht zu tun hat. Ja, und dann wieder probieren, sich hinzulegen.
Das muss schlimm sein, ne? Wenn du jeden Abend denkst, oh Gott, jetzt kommt wieder die Nacht und die macht mir wieder große Probleme, dann bist du tagsüber auch müde, ne?
Ja. Gibt ja den Trick gibt's ja, dass man dann wach bleibt, nicht? Also wenn man jetzt um 4 Uhr wach ist blitzewach und weiß, man muss jetzt eigentlich nur noch 2 Stunden schlafen, um aufzustehen, dass man dann wach bleibt und die Müdigkeit dann bis zur nächsten Nacht quasi rüber rettet und dann besser durchschläft.
Ich habe gelesen, man sollte auf keinen Fall, wenn man nachts aufwacht, also bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, sollte man auf keinen Fall auf die Uhr schauen, ja, weil man da das dann irgendwie einordnet und dann der Geist noch wacher ist. Ja, habe ich gelesen.
Ja, 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 genau. Genau. Das sind alles diese Verankerungen, die Assoziationen, Verbindungen, die eher schwierig sind. Also lieber keine Uhr nachts haben.
Also ganz schwieriges Thema mit diesem Einschlafen und Durchschlafen. Genau.
Was haben wir für Medikamente?
Das wollte ich auch gerade sagen. Das ist nämlich auch ein großes Thema. Ja, und ich wollte aber einmal noch sagen mit dieser Durchschlafgeschichte. Es macht also durchaus mal Sinn, wenn man so krasse Schlafstörungen und Müdigkeit, also Tagesmüdigkeit hat, dass man zumindest mal ein sogenanntes obstruktives Schlafapnoe-Syndrom, ein OSAS, ausschließt. Das ist ein Syndrom, in dem man praktisch nachts Atemaussetzer hat. Und das kann auch zu Schlafstörungen führen. Es kann auch zu ganz anderen Sachen führen, Schlaganfall, Herzinfarkt und so weiter und so fort. Und das sollte man dringend behandeln. Wer also wirklich ernsthafte Schlafstörungen hat, vielleicht auch ein bisschen Probleme mit dem Blutdruck, das geht meistens miteinander einher, der sollte mal mit dem Hausarzt darüber reden, ob man mal das Thema OSAS, also obstruktives Schlafapnoe-Syndrom, ausschließt. Das haben mehr Leute, als man denkt. Und auch in jüngerem Alter.
Genau. Früher dachte man, dass es nur die Dicken haben, also die Übergewichtigen.
Ja, stimmt nicht. Ein Freund, der ist extrem schlank und der hat das, ne?
Genau.
Jung.
Ja. Und da hilft der Ehepartner oder der Freund oder die Freundin, die darauf achten könnten, ob der Partner Atemaussetzer hat oder schnarcht und das dem auch sagt dann. Also nicht nur als Gott, der schnarcht und sich wegdreht, sondern dass man es dem wirklich sagt.
Der kriegt dann auch Schlafstörungen.
Eben.
Ja, Medikamente, Pablo, wenn alles nicht mehr hilft, also das ist ja eine Störung, eine psychiatrische Störung und das muss man nicht aushalten. Und es gibt sicher keinen Grund herzugehen und zu sagen, naja, ich habe Schlafstörungen, das habe ich jetzt seit so vielen Jahren und niemand kann mir helfen, denn tatsächlich stimmt es nicht. Man kann jeden Menschen mit schlaffördernden Medikamenten behandeln und das funktioniert auch ganz gut.
Genau. Man kann, also es gibt ja eine Steigerung, also es ist quasi die verschiedene Stärke gerade hat man zur Verfügung. Man kann quasi, ich sag mal, biologisch dynamisch da helfen, also mit Tryptophan, also es ist quasi die Vorstufe vom Serotonin, das macht ein bisschen müde, so, wenn man es abends nimmt. Man könnte auch das berühmte Melatonin nehmen, Das muss man, zeitgleich nehmen zum Einschlafen. Das ist schwierig, genau.
Zugelassen nur bei Frauen über 55.
Ja, psychiatrischerseits verteilen wir es off-label sehr gerne. Braucht aber eine gewisse Disziplin. Dann können wir schon umschwenken auf die leichten Antidepressiva mit einem müdemachenden Effekt. Wir machen das lieber, als gleich Schlafmittel zu geben, weil das Suchtpotenzial sehr gering ist bei diesen leichten.
Muss man aber aufpassen, ne? Das dürfen keine nur adrenären Substanzen genau. sein. Also es gibt ja trizyklische Antidepressiva, es gibt selektive Noradrenalin genau. und Serotonin-Reuptake-Inhibitoren und dann gibt es Serotonin-Reuptake-Inhibitoren. Das sind eigentlich so die typischeren Serotonin-Reuptake-Inhibitoren. Das wahrscheinlich bekannteste Medikament hier, Citalopram.
Genau, da muss man schauen. Es macht bei einigen nur müde, also man muss gucken, wem es hilft. Man gibt auch sehr gerne das sogenannte Mirtazapin. Das ist ein Medikament, das wahrscheinlich gar keine antidepressive Wirkung hat. In den S3-Leitlinien wird es schon als nicht wirksam beschrieben. Aber es macht tatsächlich müde. Und man kombiniert das gerne, weil es eben diesen Schlafanstoß der Wirkung hat. Und es gibt auch andere ganz uralte Neuroleptika, die also eine geringe Wirksamkeit haben, aber tatsächlich schlafanstoßend sind, die man dann auch geben kann und ganz moderne.
Was ich sehr gerne liebe, auch, weil das einfach das Durchschlafen fördert, Melperon.
Genau, das sind diese alten, ne, diese Klassiker. Die kann man geben bei Melperon, Ron oder bei diesen alten, muss man halt aufpassen, das dosisabhängig tatsächlich auch. Jetzt kommen wir auch zu einer weiteren Problematik beim Schlaf, dass das Restless-Leg-Syndrom verstärkt werden kann. Diese unruhigen Beine.
Das muss man noch mal separat genau. diskutieren. Wer sowas hat, dann kann man nicht einfach jedes Schlafmittel geben. Ich würde gerne noch mal mit dir über eine Gruppe sprechen, die du jetzt tatsächlich interessanterweise nicht genannt hast, die aber eigentlich die meistverkauften Schlafmittel sind. Ja. Und zwar die Gruppe der Benzodiazepine /Z-Medikamente, also Benzodiazepin artigen Medikamente. Da würde also sowas wahrscheinlich jeder kennt, Zopiclon, Zolpidem, das sind alles Medikamente, die ganz häufig verschrieben werden für Menschen, die nicht schlafen können und die ich persönlich sehr kritisch sehe. Ich würde jetzt gerne dann einfach die Meinung vom Psychiater nochmal hören.
Genau, also wir sehen das ist auch sehr kritisch, deshalb habe ich sie auch gar nicht genannt, hätte sie jetzt genannt, weil jetzt würde man sie dann vielleicht doch geben, weil man erst mit biologischen Sachen, also Baldrian und Hanf und diesen anderen Dingen, die ich genannt habe, probiert, auch mit der Psychohygiene oder mit der Schlafhygiene sehr viel arbeitet. Und dann irgendwann, wenn die Leute also wirklich einem wirklich sagen, es geht überhaupt nicht, Herr Doktor, dann probieren wir eben die Benzodiazepine beziehungsweise die Analoga, die Zolpidem und die du genannt hast, weil da auch ein Suchtpotenzial ist.
Dass trotzdem ganz viele einfach als Primärmedikament nehmen, ne? Und ehrlicherweise auch ganz viele Ärzte als Primärmedikament verschreiben.
So ist es.
Und die haben ein Suchtpotenzial und die sollte man auch nicht länger als 2 Wochen nehmen. Also da gibt's einfach, wenn man so die differenzierte psychiatrische Psychopharmakotherapie macht und sich mit Schlaf beschäftigt, wenn man sich die Leitlinien anschaut und das, was empfohlen wird, dann stehen die eigentlich ganz hinten. Ja. Paradoxerweise aber in der Verschreibung
ganz vorne.
Sehr weit vorne. Es gibt wirklich viele Süchtlinge. Ich habe, es gibt ein Pärchen, was ich kenne, also nicht persönlich, sondern professionell. Ja. Und die nehmen zum Teil erhebliche Dosen davon, weil die massiv süchtig sind, auch tagsüber. Ja. Dosen, wo du und ich sofort sterben würden. Ja, ohne Frage, sofort tot wären.
Wahrscheinlich klauen die sich das auch noch gegenseitig, oder?
Ja, das auch. Dann gibt es die berühmte Tavor-Sucht. Also das Tavor ist ja ein Medikament, was jeder kennt und was sehr, sehr oft verschrieben wird. Auch da muss man sagen, das sind sehr dämpfende Medikamente. Na klar schläft man da, aber das kann man ein bisschen mit Alkohol vergleichen. Es ist kein erholsamer Schlaf, wohingegen andere Substanzen, wie zum Beispiel das von mir sehr gern eingesetzte Melperon oder auch andere Geschichten, einfach den Schlafrhythmus, man redet von der Schlafstruktur, die Schlafstruktur nicht stören.
So stört.
Das ist wichtig.
Ja, total, weil sich das Gehirn ja auch, wir wissen es nicht genau, warum es den REM-Schlaf gibt, aber wahrscheinlich erholt sich das Gehirn, macht emotionale und kognitive Prozesse durch, also lernt emotional und faktisch, sortiert sich. Und das wird gestört durch die Benzodiazepine. Und was noch tatsächlich der Fall ist, und das weiß auch keiner, die Benzodiazepine putzen die Festplatte. Das heißt, die Erinnerungen, die wir haben, werden gelöscht
oder modifiziert,
genau. Und macht man sich auch zunutze in der Medizin. Also wenn wir jemanden haben, der sich nicht mehr erinnern soll, kriegt er halt eine ordentliche Dosis Benzos. Ja.
Da muss man aber auch sagen, Achtung, jetzt sind wir so ein bisschen abgeschweift zum Thema Benzodiazepine, aber Achtung bei diesen Medikamenten beim Thema Trauerbewältigung. Ne? Die machen eine retrograde Amnesie, das heißt, man erinnert sich nicht mehr so richtig um den Ereigniszeitpunkt drumherum. Na klar, erinnert man sich noch ein bisschen, ne? Aber so verschwimmt alles so ein bisschen, es kommen ein paar Sachen dazu, man kann das nicht so richtig einordnen. Und das ist bei der Trauerbewältigung ein Riesenproblem und sollte da tunlichst vermieden werden. Es sei denn, es ist wirklich eine pathologische Trauerreaktion oder im ersten Moment ist die Trauer, weil es überraschend war, einfach so überwältigend, dass man da einfach runterkommen muss. Aber also standardmäßig ist es schlecht.
Genau, also wenn man schwer ist, traumatisiert ist, auch durch Katastrophen, die passieren, Unfälle, dann macht so eine Benzodiazepin-Akutbehandlung Sinn, um einfach das Traumaerlebnis und die Traumaerinnerung etwas zu mildern. Ja. Aber wenn man normalerweise jetzt schlafen will, dann immer wieder mit Benzos einsteigt, das stört langfristig erheblich.
Pablo, ich könnte schon wieder ins Bett gehen.
Aber ich trinke jetzt meinen Kaffee aus meiner tollen Kaffeemaschine und dann gehe ich arbeiten. Was machst du heute? Ja. Heute?
Ich habe heute Vormittag frei und mache jetzt noch ein paar Sachen, weil wir umgezogen sind, noch ein paar Umzugssachen und gehe dann heute Nachmittag arbeiten und habe heute Abend Dienst.
Wow.
Am Mittwoch fliege ich übrigens nach Köln, weil ich eingeladen bin wegen meines Buches da zur Vorstellung.
Ach, wie schön.
Health TV.
Ja, toll. Ja, das ist doch schön.
Wer Dr. TV noch nicht gesehen hat, einfach nochmal anschauen. Wir stellen es gerade parallel online auf unseren YouTube-Kanal, der DocPod, unbedingt draufschauen. Lohnt sich echt. Ansonsten die gängigen sozialen Kanäle, die wir versuchen zu bedienen, Instagram, Facebook und so weiter und so fort. Wir bedanken uns bei allen, die uns zuhören. Und uns bleibt im Grunde genommen gar nichts anderes zu sagen, als bleibt gesund.
Und in bester Qualität geht achtsam mit euch um.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.